Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Mehr Sex oder auch mehr Chancengleichheit. Diese Parolen finden sich auf Plakaten, die gerade überall in Berlin zu sehen sind. Sie sind von einer Initiative, die Unterschriften sammelt für einen Volksentscheid zum bedingungslosen Grundeinkommen. Genauer gesagt für einen Modellversuch, um herauszubekommen, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich diese Folgen hat. Mehr Sex eben oder mehr Chancengleichheit oder mehr Zeit für Oma. Ich zitiere das auch eine der Parolen. Diese Initiative ist eine von vielen, die in den letzten Jahren neu entstanden sind oder auch jetzt wieder mehr Zulauf bekommen. Und mit der Idee dieses bedingungslosen Grundeinkommens beschäftigt sich auch die Soziologin Dorothee Spannagel von der Hans-Böckler-Stiftung. Guten Tag, Frau Spannagel.
Guten Tag.
1.200 Euro, das ist die Summe, die zurzeit meistens so genannt wird, jeden Monat aufs Konto. Einfach so, ohne dass Sie dafür was tun müssten. Ist das für Sie so auf den ersten Blick eine faszinierende oder eher eine Quatschidee?
Ja, ich glaube, auf den ersten Blick, das kann jeder sicher nachvollziehen, klingt das erstmal ganz reizvoll, wenn man 1.200 Euro mehr monatlich auf dem Konto hat, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Ich denke, das ist erstmal klar, dass die meisten Menschen sagen, attraktive Idee. Jetzt ist es ja nicht damit getan, dass man einfach nur dann mehr Geld auf dem Konto hat, sondern das geht ja insgesamt bei dem Modell darum, dass wirklich die Gesellschaft von Grund auf umgekrempelt wird. Und da muss man dann schon genauer hinsehen, was das für Auswirkungen hat.
Ich finde ja besonders interessant an dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, dass das übliche Links-Rechts-Schema hier gar nicht greift. Also es gibt Befürworter wie Gegner in allen politischen Lagern.
Ja, tatsächlich, das ist ganz interessant. Also sogar die FDP, die man jetzt in erster Linie mal nicht vermuten würde als Anhängerin, hatte mal die Idee von einem liberalen Bürgergeld. Es gibt das in Ansätzen bei der Linkspartei, also tatsächlich quer durch alle Parteien. Das zeigt schon mal ganz klar, wie unterschiedlich die Modelle sind. Das liegt natürlich daran, die favorisieren nicht alle ein und dasselbe Modell, sondern da verweist es eben darauf, wie unterschiedlich die Modelle sind, die dann jeweils vertreten werden.
Ich glaube, das sind zig verschiedene. Wir sollten uns mal vielleicht auf ein, zwei konzentrieren. Also wir können ja erstmal ganz simpel anfangen. Was heißt denn eigentlich genau bedingungsloses Grundeinkommen?
Ja, also einen ganz guten Zugang ist vielleicht so ein bisschen die Vorstellung, dass es ein Einkommen ist, das einer Person bedingungslos gewährt wird, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne, dass damit irgendwie verbunden ist, den Zwang, irgendwie Arbeit aufzunehmen. Das heißt also, wenn wir das ein bisschen aufdröseln, wir haben da drei zentrale Elemente sind individueller Anspruch, also ich als Person, nicht mein Haushalt oder sowas, der spielt da keine Rolle, ich als Person habe den Anspruch. Zum Zweiten, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, also ich muss nicht arm sein beispielsweise, um das zu bekommen. Und drittens, es ist bedingungslos, also eben ich bin nicht verpflichtet, dann irgendwie in irgendeinem System mitzumachen, arbeiten zu gehen etc. Ein vierter Punkt ist die Frage, sind die Leistungen oder müssen die Leistungen existenzsichernd sein? Und da ist tatsächlich die ersten drei Punkte, individueller Anspruch, keine Bedürftigkeitsprüfung und Bedingungslosigkeit, sind unumstritten. Ob die Leistungen aber tatsächlich so hoch sein müssen, dass man davon leben kann oder ob auch Modelle, bei denen man nur 300, 400 Euro kriegt, drunter fallen, da fängt dann der Streit an.
Nun hat ja die Ampelkoalition gerade für ein Jahr die Sanktionen für die Bezieher von Hartz IV ausgesetzt, also von dieser Grundsicherung. Also beispielsweise, wenn jemand Hartz IV bezieht und eine, wie das Jobcenter meint, zumutbare Arbeit nicht annimmt, dann darf ihm oder ihr dieser Hartz-IV-Satz nicht gemindert werden. Da konnte ich jetzt schon Kommentare lesen, das sei ja auch eine Art bedingungsloses Grundeinkommen.
Nee, tatsächlich, geht so ein bisschen in die Richtung, aber es gibt halt entscheidende Unterschiede. Also das eine ist zum Beispiel, da spielt ja der Haushaltskontext eine Rolle. Das kriege ich ja nicht als Person, unabhängig davon, in welchem Haushaltskontext ich lebe, sondern das spielt ja eine Rolle, mit wem ich zusammenlebe, wie viel Einkommen die Leute haben in dem Haushalt, wie viel Vermögen etc. Also das ist schon mal ein zentraler Unterschied. Ich muss natürlich auch, um ALG II zu beziehen, bedürftig sein. Also wer nicht arbeitslos ist, hat keinen Anspruch auf ALG II. Das sind schon zwei ganz gute Hinweise, dass das durchaus was anderes ist. Auch wenn man jetzt die Sanktionen mal kurzzeitig aussetzt.
Also ist es eher vergleichbar mit dem Kindergeld?
Ja, tatsächlich.
Das bekommt ja jedes Kind, beziehungsweise die Eltern von jedem Kind, egal ob sie reich oder arm sind.
Genau, also wenn es irgendeine sozialstaatliche Leistung gibt, die einen bedingungslosen Grund, also sozialstaatliche Leistung, die wir momentan in Deutschland haben, die dem bedingungslosen Grundeinkommen noch vergleichsweise nahe kommt, ist tatsächlich das Kindergeld. Den Anspruch hat grundsätzlich jedes Kind. Auch Kinder in sehr reichen Haushalten kriegen genau denselben Betrag wie Kinder in sehr armen Haushalten. Und die müssen nichts dafür tun.
Genau. Sie haben jetzt gerade von der Unterscheidung gesprochen, gibt es sozusagen nur, soll ich mal sagen, eine kleine Prämie, 300 Euro im Monat, oder gehen wir von einem existenzsichernden bedingungslosen Grundeinkommen aus? Ich würde gerne jetzt mal für unser Gespräch diese Variante wählen, weil die jetzt auch zurzeit am meisten diskutiert wird, auch in Modellversuchen erprobt wird. Und dann gibt es ja aber trotzdem auch noch zwei weitere grobe Unterscheidungen. Also es gibt dann so die Seite, sagen wir mal, der Ökonomen Thomas Straubhaar, eher aus einem liberalen Lager, oder andere auch Manager, die dieser Idee anhängen. Da gibt es zwar das bedingungslose Grundeinkommen, auch in einer anständigen Höhe, aber keine anderen Sozialleistungen und vor allen Dingen auch keine anderen Sozialversicherungen mehr. Also keine Krankenversicherung, keine Arbeitslosen- und keine Pflegeversicherung. Das klingt radikal.
Ja, ich glaube, so ist es auch tatsächlich gedacht. Was die Vertreter solcher Modelle natürlich, was die daran reizt, ist, dass man damit erheblich den Sozialstaat vereinfachen kann, logischerweise, dass man Verwaltungs- und Bürokratieaufwand, der geht natürlich deutlich runter, also das ist die reizvolle Seite daran, ist natürlich mit enormen Schattenseiten verbunden. Also dann muss ich eben individuell von dem Geld, sagen wir mal 1200 Euro, die ich kriege, muss ich eben auch für Notfälle vorsorgen, muss ich auch sagen, okay, davon kann ich dann irgendwie noch was zurücklegen fürs Alter, muss ich wissen, okay, wenn ich jetzt länger krank bin, kann ich auch noch davon leben. Da ist man plötzlich als Individuum gefordert, vorzusorgen, und eben diese so solidarische Leistung über den Staat, die fällt dann halt weg. Und das ist schon durchaus bedenklich.
Das ist die Frage, ob das dann wirklich eine Plusrechnung für irgendjemanden ist, wenn man mal alle Beträge zur Sozialversicherung zusammenrechnet. Das zweite Modell, ich nenne das mal einmal mit alles, bitte. Da entfallen dann zwar also Hartz IV und Kindergeld und ähnliche Leistungen, also diese Förderleistung, aber es bleibt vollumfänglich bestehen, Krankenrenten, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.
Ja, das klingt gut, ne?
Ja.
Also da ist man erstmal sozusagen, was das Modell angeht, klingt das erstmal sehr überzeugend, weil man dann eben einmal das bedingungslose Grundeinkommen erhält, aber trotzdem eben diese sozialstaatlichen Leistungen, die vor sozialen Risiken absichern, also eben zum Beispiel Pflegefall oder sowas, dann erhalten bleiben. Es ist ein bisschen fraglich, wie sich das finanzieren lässt. In dem ersten Modell, wo eben diese sozialstaatlichen Leistungen weitgehend gestrichen werden, kann man sagen, okay, mit dem, was man dadurch spart, lässt sich zumindest ein Teil des bedingungslosen Grundeinkommens dann refinanzieren. Wenn die alle erhalten bleiben, muss man sich schon fragen, kann man das wirklich nachhaltig auf Dauer finanzieren?
Frau Spannagel, bevor wir über die Finanzierung sprechen, was ja immer ein bisschen schwierig ist, weil das immer verschiedenste Modellrechnungen sind, aber ich würde gern vorher noch mal zwei grundsätzliche Punkte ansprechen im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die, wenn man so will, dafür oder auch dagegen sprechen können. Also die Befürworter nennen als ein Motiv, warum sie dafür sind, die Freiheit. Also das ist das große Versprechen, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einhergeht. Niemand, anders als eben die Hartz-IV-Bezieher bisher, wird gezwungen, irgendeine Arbeit anzunehmen.
Ja, ich glaube, dieses Freiheitsargument ist tatsächlich auch in der Diskussion von Anbeginn, also seit man über das bedingungslose Grundeinkommen spricht, wird das immer wieder angeführt. Und da ist ja auch was dran. Also wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass man beispielsweise bedingungslos 1200 Euro mehr im Monat hat, dann kann man sich ja wirklich die Freiheit nehmen zu sagen, ich steige ganz aus dem Erwerbsleben aus oder ich mache wirklich nur sehr wenig. Ich suche mir eine Arbeit, die ich wirklich gerne machen möchte, die dann vielleicht aber nicht gut bezahlt ist, oder ich verwirkliche mich kreativ oder ich engagiere mich nur ehrenamtlich. Also all diese Dinge, die bislang eben nicht ausreichen, um einem das Leben zu sichern, die sind dann möglich. Und das ist natürlich eine faszinierende Vorstellung und das würde sicher auch uns gesellschaftlich schon ein Stück weiterbringen.
Andererseits ist es ja aber auch ein Freiheitsbegriff, der alleine aufs Individuum zielt. Eine Gesellschaft braucht ja Menschen, die teilnehmen, die mitmachen, die auch Geld verdienen, mal ganz platt gesagt.
klar, da geht es natürlich nicht nur darum, dass man eben selber was zum Leben hat, sondern man muss in der Volkswirtschaft natürlich auch irgendwie Waren produzieren, Werte produzieren, sonst funktioniert das alles nicht mit der Wirtschaft. Da haben Sie völlig recht. Das weist so ein bisschen auf die zweite Frage, die im Raum steht immer, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen redet, nämlich würden denn die Leute weiterhin arbeiten gehen? Wenn man 1200 Euro hat und sagt, davon komme ich aber über die Runden, würde dann nicht vielleicht ein Großteil sagen, okay, dann lasse ich das mit der bezahlten Erwerbsarbeit. Entweder lege ich mich in die Hängematte oder ich schreibe meinen Blog oder ich häkel jetzt oder was man sich sonst vorstellen kann. Das ist tatsächlich, in Experimenten kann man das so ein bisschen schwer nachvollziehen, aber das ist natürlich eine entscheidende Frage.
Auf die Experimente kommen wir später noch. Frau Spanner, ich würde noch einen zweiten großen Punkt gerne ansprechen, nämlich die Gerechtigkeitsfrage, weil sich ja viele daran stören, dass eben alle dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen sollen, auch die, die von ihren Eltern zwei Eigentumswohnungen geerbt haben, auch die Ärzte, Manager. Ist das in Ihren Augen ein gerechtes Modell?
Im Prinzip ja. Es kommt immer darauf an, wie es genau ausgestaltet wird. Also klar kann man erstmal sagen, also wer ein Firmenimperium geerbt hat und super reich ist, hat das nicht verdient, noch vom Staat dieses Geld drauf zu bekommen. Da kommt es eben darauf an, wie das dann alles besteuert wird. Also wenn man eine sehr progressive Einkommens- und sehr progressive Vermögensteuer hätte beispielsweise, würde das diesen Gerechtigkeitsaspekt schon irgendwie deutlich erhöhen. Solche Modelle sind gerechter, als wenn man sagt, okay, jeder kriegt die 1200 Euro und wir haben aber keine Vermögensteuer und vielleicht nur eine sehr schwache Einkommensteuer.
Die Vermögensteuer hängt jetzt ja aber nun nicht notwendigerweise mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zusammen. Die könnte man ja auch so mal einführen.
Die könnte man auch so mal wieder einführen, in der Tat.
Also wo Sie das gerade sagen mit dem Besteuern. Ich nenne jetzt mal ein paar Zahlen. Ich weiß, es ist im Radio ganz schwierig. Es dauert auch nicht so lange. Aber ich glaube, man muss sich das in diesem Zusammenhang mal antun. Angenommen, dieses bedingungslose Grundeinkommen beträgt im Monat 1200 Euro. Dann kostet es im Jahr in Deutschland, ich habe jetzt einfach mal nur 80 Millionen Menschen angenommen, 1.152 Milliarden Euro, also 1.152 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl, mit der kann man jetzt nicht so viel anfangen. Ich habe mal zum Vergleich leider nur Zahlen von 2015 gefunden, also die Leistungen, die in allen Modellen dann entsprechend wegfallen, nämlich die Grundsicherung, sprich Hartz IV, Erziehungsgeld, Kindergeld, Arbeitslosenhilfe, BAföG und so weiter. Dafür wurden im Jahr 2050 160 Milliarden Euro aufgewandt. Also selbst wenn wir jetzt da mal 50% draufschlagen, was ich schon sehr viel finde, bleiben es 240 Milliarden nochmal zur Erinnerung. Das andere war über 1 Billion, also nicht mal ein Viertel würde man durch den Wegfall dieser Leistung aufbringen. So, also diejenigen, die davon jetzt träumen, dass trotzdem Krankenrente und so weiter Versicherungen erhalten bleiben, also alle Sozialversicherungen, an die muss man ja die Frage stellen, woher soll das Geld kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Genau, also man kann natürlich einmal die Leistungen selber sparen, tatsächlich. Man kann natürlich dann auch die entsprechenden Verwaltungsstellen in den Ämtern sparen. Das kommt natürlich nochmal dazu, reicht aber bei weitem nicht, um sowas zu finanzieren. Da muss man eben tatsächlich sagen, okay, denkbar, wenn überhaupt aus meiner Sicht wäre, dass eben über sehr hohe und stark progressiv gestaltete Steuersätze sowohl auf Einkommen als auch Vermögen. Das heißt also, man müsste wirklich die Reichen und sehr Reichen heranziehen, um das überhaupt irgendwie finanzieren zu können.
Also alle diejenigen, die über diesem bedingungslosen Grundeinkommen verdienen. Das hieße höhere Steuersätze auch für die Mittelschicht. Da könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es dann so ein Modell wie linke Tasche, rechte Tasche. Ich bekäme jetzt noch 1200 Euro obendrauf und müsste dann dafür auf das Einkommen, das Nettoeinkommen, was ich habe, höhere Steuern zahlen. Modell ist von 60-80% die Rede. Plus würde ich nicht haben am Ende.
Ich glaube, diese extrem hohen Steuersätze von 60-80%, die betreffen dann sicher das oberste Ende der Verteilung. Also ich glaube, da geht es dann an die Superreichen, die dann eben auch ihr Vermögen entsprechend besteuern müssen. Ich glaube, so Otto Normalverdiener, der über den 1200 Euro liegt, müsste jetzt erstmal meines Wissens nach nicht extrem hohe Steuersätze zahlen, aber unter uns, das ist nicht so mein Gebiet.
Ich habe verschiedenste Modellrechnungen gelesen und ich kann sie leider nicht nachrechnen. Und es ist ja auch immer, von welcher Seite sie stammen. Man kann sich aber, glaube ich, schon vorstellen, also es wird sehr viel Geld gebraucht. Es werden Menschen, die sehr gut verdienen, wesentlich höher besteuert. Und dann stellt sich ja für die auch die Frage, werden die dann noch mit genauso viel Engagement an der Arbeitswelt teilhaben wie bisher, wenn sowieso der größte Teil weggesteuert wird?
Gute Frage. Also ich würde jetzt immer vermuten, dass jemand, der mehr Vermögen hat, als er überblicken kann und der mehrere Familienimperien hat oder Firmenimperien, genauer gesagt.
Aber von denen spreche ich jetzt auch nicht, Frau Spannagel. Ich spreche schon von den Menschen, die einfach gutes Geld verdienen. Sagen wir mal Ärzte.
Okay. Ich glaube, da hängt es wirklich davon ab, wie viel das dann sein würde. Also ich denke, man könnte schon, wenn man am obersten, wirklich allerobersten, also bei den Top 1%, sage ich jetzt mal einfach, einiges abschöpfen würde, könnte man wahrscheinlich schon eine Menge finanzieren. Aber klar, die höheren Steuersätze müssen schon irgendwie bis mindestens in die obere Mitte reinreichen.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit der Soziologin Dr. Dorothee Spannagel über das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir haben es gerade gehört, wir sind auch so am Spekulieren, was würde passieren, wenn, da gibt es eine ganze Reihe von Annahmen, über die diskutiert wird. Die einen hoffen auf mehr soziales Engagement, die anderen befürchten, dass es viel weniger Interesse an Schulbildung und Berufsausbildung, Berufsabschlüssen geben wird. Man hat sein Geld ja sicher. Die einen sagen, die Löhne und die Gehälter werden steigen müssen in der Pflege, in der Produktion, im Reinigungsgewerbe, also in allen Berufen, die auch körperlich belastend sind. Wer sollte die sonst noch ausüben wollen? Andere wiederum nehmen an, die Löhne und Gehälter werden sinken, weil das bedingungslose Grundeinkommen von den Unternehmen als so eine Art Lohnzuschuss gesehen wird und damit dann eingepreist ist. Das sind alles Annahmen. Frau Spannagel, es gibt ja Modellversuche. Ich glaube, einen in einer Gesellschaft, die uns relativ ähnlich ist, nämlich Finnland, da hat es einen gegeben. Kann man aus diesem Modellversuch Schlüsse ziehen, wie das bedingungslose Grundeinkommen wirkt?
Ja, zum Teil. Ich sage vielleicht mal ganz kurz was zu dem Experiment. Das war in Finnland ein arbeitsmarktpolitisches Experiment, das in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt worden ist. Da hatte Finnland eine relativ starke Wirtschaftskrise und die haben das Experiment durchgeführt in der Hoffnung, dass sie so die Leute motivieren können, stärker Arbeit aufzunehmen. Und haben zufällig 2000 Arbeitslosengeldbezieher ausgewählt und denen 560 Euro im Monat steuerfrei gegeben. Jetzt kann man sagen, dass selbst in der, also dass auch in Finnland man von 560 Euro sicher nicht leben kann. Aber es ist schon mal jetzt also eine ganz ordentliche Menge. Und das Ziel war eben, wie gesagt, die kriegen das Geld und man hatte die Hoffnung, das kurbelt jetzt die Arbeitsaufnahme an und kurbelt auch irgendwie die Wirtschaft an damit. Die Auswirkungen, die haben das dann verglichen mit einer Kontrollgruppe, die Auswirkungen waren gering. Was sich gezeigt hat, ist, also Arbeit haben die nicht besonders häufiger, also nicht signifikant häufiger aufgenommen als die übrigen Arbeitslosengeldbezieher. Was sich gezeigt hat, ist, dass die Gruppe, die das Geld bekommen hat, tatsächlich mit ihrem Leben insgesamt zufriedener waren und weniger Stress empfunden haben. Also da zwei positive Auswirkungen, die sich gezeigt haben. Was die Arbeitsaufnahme angeht, wie gesagt, waren die Ergebnisse nicht eindeutig.
Weniger Stress, mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden. Klar, wenn man am Rande des Existenzminimums lebt, dann machen 560 Euro einen wahnsinnigen Unterschied.
Genau.
Ein weiterer Modellversuch findet ja gerade in Deutschland statt. Der läuft über 3 Jahre mit 122 Teilnehmern. Die bekommen, glaube ich, 1200 Euro im Monat. Da wiederum sind es nicht Arbeitslose, sondern nur Menschen, die Arbeit haben und ein mittleres Einkommen erzielen.
Ja, das ist echt ein ganz interessanter Modellversuch, der getragen wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die eben wirklich mal versuchen, möglichst belastbare Zahlen zu produzieren, was eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen für Auswirkungen hat. Und 1200 Euro orientiert sich so ein bisschen an der Armutsgrenze. Das heißt, die Idee ist, dass man davon schon als Ein-Personen-Haushalt auch gut sollte leben können oder halbwegs gut sollte leben können. Die machen das in 2 Stufen, das Projekt. In der ersten Phase kriegen eben diese 122 Personen die 1200 Euro monatlich ausgezahlt. Und in der zweiten Phase wird das dann verrechnet mit dem übrigen Einkommen, das diese Haushalte haben, und sie müssen dann unter Umständen besteuern, also Steuern zahlen. Das heißt, in der ersten Phase haben sie alle mehr an Geld auf dem Konto und natürlich das damit verbundene mehr an Sicherheit. In der zweiten Phase haben alle natürlich noch das mehr an Sicherheit, weil sie wissen, egal was passiert, sie kriegen die 1200 Euro. Aber sie haben unter Umständen, je nachdem, wie das besteuert wird, dann auch nicht mehr an Geld tatsächlich.
Ich frage mich aber tatsächlich, wie aussagekräftig solche Modellversuche sind. Also es sind ja immer so die Happy Few Lucky, im Grunde genommen so wie Lottogewinner. Ja? Also die haben jetzt Glück, die haben das jetzt gewonnen. Aber es ist ja nicht so, dass alle, meine Nachbarin und meine Kollegin und mein Chef, dass alle das Geld bekommen, sondern immer nur eine kleine Gruppe. Kann man daraus überhaupt valide Erkenntnisse ziehen?
Doch, kann man schon. Aber Sie haben natürlich völlig recht, was die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens mit einer Gesellschaft als Ganzes macht, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, mit einer Volkswirtschaft, mit der ganzen sozialen Architektur einer Gesellschaft. Das lässt sich daraus natürlich nicht ablesen. Man kann ein bisschen was darüber aussagen, was es mit Individuen macht, aber natürlich diese ganzen gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, die ja immens sind, wenn man sich diese gesamte Idee eines Grundeinkommens mal anguckt, die sind ja die Auswirkungen immens, und darüber kann man nur sehr, sehr, sehr begrenzt was aussagen. Gleichzeitig, was sollte man machen? Also man kann es ja nicht probehalber mal in der ganzen Gesellschaft wie Deutschland einfach mal einführen und mal testen. Deswegen sind solche Experimente, wie das jetzt das DIW macht, natürlich extrem hilfreich, aber sie haben selbstverständlich nur eine begrenzte Aussagekraft.
Frau Spannagel, Sie arbeiten ja für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Die Gewerkschaften sind traditionell gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Warum eigentlich? Was ist das Hauptargument der Gewerkschaften?
Ich denke, da gibt es mehrere. Also zum einen würde natürlich die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, vor allem wenn es also wirklich eine angemessene Höhe hat, vermutlich ja die Stärke der Gewerkschaften ein bisschen schwächen. Also entsprechende Lohnabschlüsse zum Beispiel oder diese tarifpolitische Stärke der Gewerkschaften wäre dann vielleicht nicht mehr so stark. Kann man ja sehr berechtigt annehmen, dass das eine. Und das andere, Gewerkschaften machen sich natürlich von Anbeginn für ein großes Solidarsystem stark. Und das würde, wenn die Sozialversicherungen wegfallen, würde die eben diese ganze institutionalisierte Solidarität wegfallen. Und das ist natürlich aus gewerkschaftlicher Sicht durchaus bedenklich, und ich teile diesen Punkt.
Also dass die Solidargemeinschaft, die wir bisher im Grundsatz haben, die lautet, wenn du unverschuldet in Not gerätst, dann helfen wir dir, das wird es dann nicht mehr geben.
Also wenn man eben zum Beispiel jetzt im Falle von Krankheit nicht mehr die Gesellschaft oder dann die anderen Versicherten im Zweifelsfall einspringen, sondern man sich wirklich individuell dagegen absichern muss, fällt natürlich dieser ganze Solidaraspekt weg.
Es hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Gewerkschaften eben traditionell für die Arbeithabenden sich einsetzen und nicht für die Arbeitslosen so sehr. Und Deutschland ist ja traditionell eine Arbeitsgesellschaft. Das heißt ja viel mehr als Geld verdienen, sondern über Arbeit wird auch gesellschaftliche Teilhabe organisiert. Also etwas wie eine gesellschaftliche Stellung, ein Selbstwertgefühl vielleicht auch.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also natürlich, wir leben, sagt man so schön, in einer erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaft. Also das spielt eine ganz große Rolle. Und der Punkt, den Sie jetzt gerade genannt haben, ist für mich immer ein Argument, weswegen ich annehme, dass die Leute trotzdem arbeiten gehen. Weil es eben nicht nur darum geht, Geld zu verdienen und sich materiell abzusichern, sondern also es fängt an von, mein Tag ist strukturiert, ich habe eine sinnvolle Aufgabe, ich kann teilhaben an Gesellschaft etc. Also deswegen würde ich dann immer annehmen, die Leute werden trotzdem arbeiten gehen, weil sie eben so viel besser in die Gesellschaft integriert sind und viel mehr daran teilhaben können.
Das gilt mutmaßlich für Menschen, die so eine Arbeit haben wie Sie oder ich. Aber ob das auch für die Leute gilt, die zum Beispiel in den Schlachthöfen arbeiten oder in der Produktion am Fließband stehen bei Nachtschichten, weiß ich nicht.
Ja, da mag vielleicht so die intrinsische Motivation unter Umständen nicht so hoch sein. Da könnte man jetzt natürlich spekulieren, dass das bedingungslose Grundeinkommen dazu führt, dass die Arbeitgeber in solchen Berufen mehr zahlen müssen. Also wenn die Arbeit an sich und die Arbeitsbedingungen nicht so attraktiv sind, könnte man natürlich jetzt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Hoffnung verbinden, dass dann eben die Löhne so attraktiv sein müssen, dass man es trotzdem macht.
Und dann wird der Schweinekotelett teurer. Wenn wir nochmal auf den Sozialstaat blicken, der funktioniert ja nur auf nationaler Ebene. Das wäre dann mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ja genauso. Weiß ich nicht, haben Sie eine Idee, welche Folgen das hätte für die deutsche Zuwanderungspolitik zum Beispiel?
Man kann natürlich auch da nur spekulieren, aber wenn jetzt in Deutschland jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin im Monat 1200 Euro einfach so, also das heißt ohne irgendwelche Bedingungen, bekommt, würde man schon sehr plausibel argumentieren können, dass dann sehr viele außerhalb Deutschlands denken, na wunderbar, dann bewege ich mich doch mal nach Deutschland und möchte das auch gerne bekommen, was man den Menschen ja dann auch nicht verübeln kann. Klar, wie das in der globalisierten Welt funktionieren soll, das in einem Nationalstaat einzuführen, erschließt sich mir nicht.
Das ganze Sozialsystem funktioniert auch nur im Sozialstaat. Man müsste dann ziemlich harte Kriterien festlegen, wer das dann bekommt.
Genau, aber dann schrammt man schon hart an der Grenze, dass es eben nicht mehr bedingungslos ist. Also weil es dann beispielsweise an die Bedingungen geknüpft ist, dass man sich schon 5, 6, 7, 8 oder wie viele Jahre in Deutschland aufhalten muss. Dann ist es eben unter Umständen nicht mehr wirklich bedingungslos an alle Personen, die dann in der politischen Gemeinschaft Deutschland leben.
Genau. Ich würde gerne noch mal zu der Grundfrage zurückkommen. Was ist eigentlich das Ziel dieses bedingungslosen Grundeinkommens? Es gibt ja Kritik auch von linker Seite, die sagt, naja, das ist eigentlich, wollt ihr nur, dass alle mal ein Sabbatjahr einlegen können, am besten zwischen Abitur und Studium. Das ist eigentlich sowas gedacht für die Akademiker, Söhnchen und Töchterchen. Oder will man tatsächlich die Armen unterstützen, also mehr soziale Gerechtigkeit erreichen, dann könnte man sich ja auch darauf konzentrieren. Sie haben vorhin ja ein paar Sachen genannt. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer wieder einführen.
Klar, also je nach Modell werden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen völlig unterschiedliche Ziele verfolgt. Also es gibt Modelle, die jetzt eher aus dem neoliberalen Lager kommen. Da geht es wirklich darum, man will erheblich den bürokratischen Verwaltungsaufwand vereinfachen. Man will die sozialstaatlichen Leistungen im Wesentlichen abschaffen und den Staat, sage ich jetzt mal, auf diese Weise deutlich schlanker machen. Man will unter Umständen auch damit verbunden den Arbeitsmarkt deutlich flexibilisieren und nimmt an, dass dann der Arbeitsmarkt reibungsloser läuft. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite Modelle aus dem linken Lager, die eben explizit sagen, wir wollen damit idealerweise Armut komplett abschaffen. Wir wollen allen Menschen eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Je nach Ziel lässt sich das natürlich auch über völlig andere Maßnahmen verfolgen als über ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Die Ampelkoalition arbeitet ja gerade an einem Bürgergeld, was idealerweise in einem Jahr eingeführt werden soll und dann all diese Leistungen wie Hartz IV und Wohngeld und so weiter ersetzen soll. Was halten Sie davon?
Man muss dazu sagen, da ist noch nicht so ganz klar, wie das konkret ausgestaltet werden soll. Also das ist ein bisschen schwierig, das jetzt schon ganz detailliert einzuschätzen. Zunächst mal, dass die Leistungen zusammengelegt werden, ist meines Erachtens eine gute Idee, um einfach auch Leistungen zu bündeln und auch das Beantragen von Leistungen leichter zu machen, weil man nämlich tatsächlich nur eine einzige Leistung hat. Knackpunkt wird sein, die Höhe der Leistung. Wie hoch ist das Bürgergeld? Ist es wirklich armutsfest? Das heißt, hilft es wirklich, den Menschen aus Armut rauszukommen? Dazu müssten die Sätze deutlich angehoben werden. Oder legt man die Leistungen einfach zusammen und man liegt trotz Bürgergeld immer noch häufig unter der Armutsgrenze?
Frau Spannagel, zum Schluss noch mal zur Berliner Initiative. Hier gerade werden eben Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, damit ein Modellversuch stattfinden kann. 3.500 Menschen in Berlin erhalten das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird staatlich finanziert und der Versuch wird wissenschaftlich begleitet. Wären Sie Berlinerin, würden Sie unterschreiben?
Ja, das würde ich, weil ich mal gerne das Experiment sehen würde. Ich würde es nicht tun, weil ich damit die Hoffnung verbinde, dass das bedingungslose Grundeinkommen irgendwann in Deutschland komplett Wirklichkeit wird. Aber da ein bisschen mehr aus den reinen Gedankenspielen rauszukommen und ein paar mehr belastbare Zahlen zu haben, fände ich sehr reizvoll.
Das sagt die Soziologin Dr. Dorothee Spannagel von der Hans-Böckler-Stiftung. Ich danke für das Gespräch, Frau Spannagel.
Ich danke auch.